Moin, liebe Studis, es ist mal wieder Zeit für einen Kapitelrückblick. Hier kommt der Rückblick auf Kapitel 10 mit ein paar Highlights, ein paar Anmerkungen auf speziellen Wunsch und dann werde ich am Ende noch ein paar Worte zur Klausur sagen, also noch so ein paar Last-Minute-Hinweise geben und dann gucke ich mal, was mir noch so einfällt, was noch aktuell ist, was ich noch sagen möchte, was hier dazu passt, denn die Zusammenfassung des Kapitels, die wird gar nicht so lange dauern. Wir haben hier das Thema Eigenwerte und besondere Polynome. Inzwischen wissen wir, welche Polynome da gemeint sind, nämlich das charakteristische Polynom und das Minimalpolynom. Wenn wir über Eigenwerte sprechen, dann hängt da immer direkt dran Eigenvektoren, Eigenräume, gegebenenfalls Zerlegungen und die Frage von Diagonalisierbarkeit. Die Philosophie ist die ganze Zeit, schöne Abbildungsmatrizen zu finden, in denen möglichst viel Informationen über den Endomorphismus möglichst schnell und gut sichtbar ist. Das war das Leitmotiv dieses Kapitels, eigenständig, aber auch in Vorbereitung auf Kapitel 11, wo es um Normalformen gehen wird. Zuerst haben wir definiert, was ein Eigenwert ist, was Eigenvektoren sind. Das Spezielle hier ist, dass es manchmal vorkommt bei Endomorphismen, dass Vektoren auf ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet werden. Beim Nullvektor zum Beispiel passiert das immer, da ist das langweilig. Aber wenn das auch bei Vektoren passiert, die nicht der Nullvektor sind, dann nennt man diese Vektoren Eigenvektoren und den Skalar, der da benutzt wird, also der das Vielfache markiert, auf das die Vektoren abgebildet werden, den nennt man dann Eigenwert dazu. Wie man Eigenwerte findet, sehen wir später. Manchmal sieht man die einfach in Abbildungsmatrizen. Zum Beispiel haben wir direkt zu Beginn eine Abbildungsmatrix gehabt, wo wir in der Mitte, also in der zweiten Zeile gesehen haben, dass da der zweite Basisvektor auf zweimal sich selber abgebildet wurde. Wenn man sowas in der Abbildungsmatrix sieht, dann weiß man direkt Bescheid, dann hat man da einen Eigenwert stehen, weiß, dass der dazu passende Basisvektor ein Eigenvektor ist und sowas ist ganz interessant. Dann haben wir uns klar gemacht, dass wenn man paarweise verschiedene Eigenwerte hat und dann jeweils dazu einen Eigenvektor, dass dann die Menge dieser Eigenvektoren eine linear unabhängige Menge bildet. Das wird dann später nützlich sein, wenn wir versuchen, Basen zu finden aus Eigenvektoren zu unserem Endomorphismus. Dann haben wir uns angeschaut, was Eigenräume sind. Zunächst mal fassen wir alle Eigenwerte eines Endomorphismus zusammen. Das ist das sogenannte Spektrum. Das ist also eine Teilmenge der Menge der Elemente im Körper, über den wir arbeiten. Und wie groß oder klein das Spektrum ist, das wissen wir am Anfang noch nicht. Später werden wir wissen, dass das Spektrum höchstens so groß ist, wie die Dimension des Vektorraums angibt. Alles, was wir hier machen, passiert in endlich erzeugten Vektorräumen über K, sodass wir also wissen, dass die Dimension eine natürliche Zahl ist oder 0. Und dementsprechend ist es sinnvoll, sowas als obere Schranke für irgendwas zu haben. In diesem Fall für die Anzahl der paarweise verschiedenen Eigenwerte. Wir haben also das Spektrum. Und dann kann man jedem Element des Spektrums das Erzeugnis der Eigenvektoren zuweisen. Da kommt dann ein Teilraum raus vom Vektorraum V, über den wir arbeiten. Und in diesem Teilraum liegen genau alle Eigenvektoren, aber zusätzlich liegt noch der Nullvektor drin. Und diese Eigenräume, die spielen eine besondere Rolle später aus verschiedenen Gründen. Und unter anderem haben wir uns verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie man deren Dimension berechnen kann oder wie man eine Basis dafür finden kann. Die spielten also auch noch eine wichtige Rolle. Wir haben jetzt also quasi so ein Trio, Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume. Dann haben wir das Spektrum als Menge aller Eigenwerte. Und als nächstes kommt die Frage der Diagonalisierbarkeit. Diagonalisierbarkeit ist eine besondere Eigenschaft von Endomorphismen, die dazu führt, dass man Abbildungsmatrizen finden kann, die einfach nur Diagonalmatrizen sind. Das heißt, da steht überall 0, außer auf der Diagonale. Da kann etwas von 0 Verschiedenes stehen. Und das, was da steht, sind genau die ganzen Eigenwerte. Wie viele davon gleich oder verschieden sind, hat erstmal weiter nichts zu sagen. Diagonalisierbarkeit heißt einfach nur, es gibt so eine Abbildungsmatrix. Oder in anderen Worten, es gibt eine Basis, die aus Eigenvektoren besteht. Das war unsere Definition. Wir haben dann aber schnell gesehen, dass man Diagonalisierbarkeit unterschiedlich charakterisieren kann. Wir haben uns Beispiele angeguckt. Und wichtig war dann Lemma 10.3, wenn unsere Abbildung nämlich diagonalisierbar ist, dann kann man den Vektorraum zerlegen, man kann ihn als direkte Summe schreiben, der Eigenräume zu den verschiedenen Eigenwerten. Sehr praktisch, wie wir später gesehen haben, ist das sogar ein genau dann wenn man also V als direkte Summe von Eigenräumen schreiben kann, dann ist die Abbildung auch diagonalisierbar, aber dazu komme ich später nochmal. Wir haben die Projektionen. angeschaut. Ganz allgemein, wenn wir einen Vektorraum als direkte Summe schreiben, dann haben wir definiert, was die Projektion auf diese Teilräume ist, die in der Zerlegung vorkommen, haben Beispiele angeschaut und haben dann den sogenannten Satz über die Spektralzerlegung bewiesen. Da gab es ein ausführliches Beispiel zu in einer Podcast-Folge. Hier möchte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn die Abbildung diagonalisierbar ist, mit der wir hier arbeiten, dass man dann so eine Spektralzerlegung finden und auch konkret angeben kann. Häufig ist das abstrakte Rechnen damit, das, was wir machen wollen, für irgendwelche weiteren Argumente, wirklich so richtig konkret auszuxen, was da passiert, ist extrem nervig und aufwendig. Und das haben Sie vielleicht spätestens gesehen, als Sie mir zugehört haben in dieser einen Podcast-Folge. Oder vielleicht haben Sie sich auch selbst da mal rangewagt. Das wird sehr schnell sehr aufwendig. Aber wichtig ist zu wissen, dass es geht. Man kann also diagonalisierbare Abbildungen schreiben als Summe von Produkten, wobei man jeweils die Eigenwerte, die wir haben, mit der Projektion auf den entsprechenden Eigenraum multipliziert und das dann alles aufsummiert. Und die Abbildung ist mit jeder dieser Projektionen auf die Eigenräume vertauschbar. Das ist also schon was Besonderes und es kann beim Rechnen sehr helfen. Weiter ging es dann mit der Definition des charakteristischen Polynoms. Da gab es so ein bisschen Vorbau mit dem Körper der rationalen Funktionen. Das will ich jetzt alles gar nicht nochmal wiederholen. Wir mussten uns einfach nochmal kurz überlegen, dass wenn man das ausrechnet, was dann später charakteristisches Polynom heißt, dass dann egal ist, welche Abbildungsmatrix man zugrunde legt. Das muss man sich einmal klar machen, theoretisch. Da mussten wir ein bisschen rechnen. Aber als wir das gemacht hatten, konnten wir dann für folgendes Verfahren sozusagen einen Namen finden. Das Verfahren funktioniert so, wenn der Vektorraum Dimension n hat, dann bilden wir eine Abbildungsmatrix zu unserem Endomorphismus. Dabei ist wichtig, dass man zweimal die gleiche Basis verwendet, aber welche ist egal. Jetzt haben wir also unsere Abbildungsmatrix. Dann bilden wir x mal die Einheitsmatrix in der richtigen Größe und dann bilden wir die Differenz. Das heißt, wir bilden x mal die Einheitsmatrix minus unsere Abbildungsmatrix und dann kommt wieder eine Matrix der gleichen Größe raus und die ist auch immer noch quadratisch. Auf der Diagonale steht dann immer sowas wie x minus oder plus irgendwas. Und drumherum steht auch irgendwelches Zeug. Von dieser Matrix kann man jetzt die Determinante ausrechnen und was da rauskommt, ist ein Polynom in dem Polynomring Kx. Dieses Polynom heißt charakteristisches Polynom von Alpha. Spezialfall Nullraum, da setzt man das charakteristische Polynom konstant 1 des Körpers. Ansonsten rechnet man das genauso aus, wie ich das gerade beschrieben habe und wir werden gleich sehen, warum das charakteristische Polynom so wichtig ist. Jetzt haben wir das erstmal, wir haben geübt, das auszurechnen und dann zeigen wir in Lemma 10.8, dass dieses Polynom als Grad genau die Dimension des Vektorraums hat, es ist normiert und man kann Eigenwerte finden, indem man nach Nullstellen des charakteristischen Polynoms sucht und zwar im Körper K. Ein Körperelement ist nämlich genau dann ein Eigenwert von Alpha, wenn dieses Körperelement Nullstelle von P-Alpha ist im Körper. Gleichzeitig kann man es auch daran erkennen, dass der Kern der Abbildung Lambda mal Identität minus Alpha nicht nur aus dem Nullvektor besteht. Oder in anderen Worten, zu diesem Lambda gibt es einen Eigenraum. Und der Trick, wie man das mit dem Kern von dieser Abbildung in Verbindung bringt, der kommt später nochmal. Heißt also, wir haben jetzt, wenn wir nicht in der Abbildungsmatrix schon irgendwie Dinge sehen, noch andere Möglichkeiten nach Eigenwerten zu suchen, nämlich über das charakteristische Polynom. Das haben wir bewiesen. Ich sage zu diesem Lemma später noch was im Zusammenhang. Dann gab es Beispiele dazu. Als nächstes kam der Spezialfall, dass man den Eigenwert 0 hat, denn der Eigenwert 0 spielt einfach eine besondere Rolle. Zum Beispiel kann man, wenn der Eigenwert 0 auftritt, sofort sagen, dass die Abbildung nicht injektiv ist und deswegen dann auch nicht surjektiv, nicht bijektiv. Ganz viele andere Sachen folgen dann daraus. Der Eigenwert 0 spielt einfach irgendwie eine Sonderrolle. Deswegen gibt es Lemma 10.10. Wenn 0 im Spektrum vorkommt, dann besteht der Kern des Endomorphismus nicht nur aus dem Nullvektor. Wie schon gesagt, die Abbildung ist dann nicht injektiv. Heißt auch, dass die Determinante von dem Endomorphismus 0 ist, oder in anderen Worten, wenn ich irgendeine Abbildungsmatrix zu Alpha bilde, dann wird deren Determinante 0 werden, egal welche. Diese ganzen Sachen sind gleichwertig und das ist für die Theorie an verschiedenen Stellen interessant, dass man zwischen diesen Aussagen so hin und her wechseln kann. Auch dazu gab es wieder Beispiele. Wir haben dann auch gesehen, wie man, wenn man konkrete Eigenwerte hat und Einschränkungen, wie groß die Eigenräume sein können, dass man dann ganz konkret nach Eigenvektoren suchen kann, dass man die Dimension der Eigenräume bestimmen kann. Und zwar indem man sich Abbildungsmatrizen anguckt, zu diesen Abbildungen, deren Kern genau der Eigenraum zu dem entsprechenden Eigenwert ist. So, hier ist ein Beispiel, wenn ich den Eigenwert 2 habe und ich suche nach dem Eigenraum dazu, dann suche ich nach dem Kern der Abbildung Alpha minus 2 mal Identität. Dieser Kern ist dasselbe wie der Eigenraum zum Eigenwert 2. Wenn es mir nur um die Dimension geht, dann kann ich für diese Abbildung eine Abbildungsmatrix bauen, den Rang bestimmen, dann kenne ich die Dimension vom Bild, dann kenne ich die Dimension vom Kern über die Dimensionsformel. Das heißt, dann weiß ich Bescheid. Manchmal will ich noch mehr wissen, manchmal will ich eine Basis haben für den Eigenraum, dann muss ich vielleicht noch mehr machen. Aber diese Abkürzung über so eine Abbildungsmatrix und den Rang, die sind wir inzwischen oft gemeinsam gegangen und deswegen wiederhole ich die hier nochmal, weil man dann manche Rechnungen abkürzen kann. Haben wir in der Vorlesung alles ausführlich durchgeixt. Danach kamen dann die algebraische und die geometrische Vielfachheit. Da brauchen wir jetzt das charakteristische Polynom. Generell kann man das mit jedem Polynom machen. Man guckt einfach, wenn man eine Nullstelle gefunden hat, wie oft diese Nullstelle in dem Polynom vorkommt. Und das ist die algebraische Vielfachheit. Für uns speziell war das interessant für das charakteristische Polynom und für Eigenwerte. Die algebraische Vielfachheit eines Eigenwerts ist die Vielfachheit von diesem Eigenwert als Nullstelle im charakteristischen Polynom. Gleichzeitig gab es noch die geometrische Vielfachheit. Das war die Dimension des dazugehörigen Eigenraums. Dann brauchten wir noch alpha-invariante Teilräume und wir brauchten die Definition, was ein Endomorphismus dann auf dem Faktorraum induziert. Haben wir uns alles angeguckt, gibt es auch Podcast-Folgen zu, möchte ich jetzt nicht vertiefen. Was wir dann gefunden haben, ist eine Faktorisierung des charakteristischen Polynoms, die manchmal hilfreich ist. Wenn ich nämlich irgendeinen alpha-invarianten Teilraum U habe, dann kann ich ja Alpha darauf einschränken und dann kann ich mir auch angucken, was auf dieser Einschränkung das charakteristische Polynom ist. Und wie sich herausstellt, ist das ein Teiler vom charakteristischen Polynom P-Alpha. Und der Faktor, der noch fehlt, ist das charakteristische Polynom von der Abbildung, die auf dem Faktorraum induziert wird. Und das kann man sich klar machen, indem man sich eine Basis für den Faktorraum hernimmt und dann Abbildungsmatrizen baut. Einmal für die Einschränkung von Alpha auf U und einmal für die auf dem Faktorraum induzierte Abbildung. Das konnte man dann verwenden, um sich klarzumachen, dass die Dimension der Eigenräume für jeden Eigenwert höchstens so groß ist wie die algebraische Vielfachheit von dem Eigenwert als Nullstelle im charakteristischen Polynoms. In anderen Worten hat man jetzt immer eine obere Schranke. Wenn mein Eigenwert mit Vielfachheit 3 im charakteristischen Polynom vorkommt, dann weiß ich, egal wie groß die Dimension meines Vektorraums ist, dass der Eigenraum dazu jetzt höchstens Dimension 3 haben kann. Das heißt, ich habe jetzt eine Einschränkung, die Dimension kann jetzt nur noch 1, 2 oder 3 sein und dann kann ich irgendwie gucken und entscheiden, wie ich mich da rantaste, um das genauer herauszufinden. In Satz 10.14 haben wir verallgemeinert, was in Lemma 10.3 steht. Diagonalisierbarkeit ist nämlich gleichwertig damit, dass man den Vektorraum als direkte Summe der Eigenräume schreiben kann. Und das ist gleichwertig damit, und das ist wichtig, das ist neu, das ist gleichwertig damit, dass das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt und dass für alle Eigenwerte die geometrische und die algebraische Vielfachheit gleich sind. Das ist ein richtig cooles Kriterium, um Diagonalisierbarkeit zu erkennen. Ein Spezialfall davon ist, dass es so viele paarweise verschiedene Eigenwerte gibt, wie die Dimension des Vektorraums angibt. Da der Grad des charakteristischen Polynoms die Dimension des Vektorraums ist, wissen wir, dass man im Körper nur höchstens so viele verschiedene Nullstellen finden kann. Und wenn man wirklich genau so viele findet, wenn also die Anzahl der Eigenwerte dasselbe ist wie die Dimension des Vektorraums, dann müssen alle Eigenräume dazu jeweils Dimension 1 haben. Das heißt, dann müssen die geometrische und die algebraische Vielfachheit übereinstimmen und dann ist die Abbildung automatisch diagonalisierbar. Dann haben wir wieder Beispiele gesehen. Wir haben uns auch mal was angeguckt, was nicht diagonalisierbar ist. Dann haben wir uns den Spezialfall von Abbildungen angeschaut, die diagonalisierbar sind und auch noch paarweise miteinander vertauschbar. Das war Satz 10.17. Da geht es um sogenannte simultane oder gleichzeitige Diagonalisierbarkeit. Wir haben uns kurz angeguckt, warum das im Allgemeinen funktioniert und dann habe ich in einer Podcast-Folge an einem Beispiel das mal wirklich alles durchgerechnet. Der nächste Schritt war, sich zu überlegen, was passiert, wenn man Endomorphismen in Polynome einsetzt. Die Endomorphismen von unserem Vektorraum V bilden einen Ring mit der Addition und mit der Hintereinanderausführung. Und dementsprechend ist es sinnvoll, Endomorphismen in Polynome aus Kx einzusetzen. Es ist klar, wie die Rechnungen da funktionieren und wir haben das in der Vorlesung ein bisschen geübt. Und dann haben wir uns in Lemma 10.19 überlegt, dass wenn wir mit einem Endomorphismus anfangen, dass es dann möglich ist, ein Polynom zu finden, was nicht das Nullpolynom ist und wo aber die Nullabbildung rauskommt, wenn man da Alpha einsetzt. Ja, wenn man weiß, dass es sowas gibt, dann kann man nach sowas suchen mit möglichst kleinem Grad und dann am besten auch noch normiert. Und dann haben wir uns klar gemacht, ja, das geht. Und so ein Ding heißt dann Minimalpolynom. Wir haben uns überlegt, dass es eindeutig bestimmt ist und haben gesehen, dass es echt mühsam ist, das auszurechnen. Das will man nicht zu Fuß machen. Gut, dass wir das nicht müssen, weil wir nämlich später herausgefunden haben, wie man sich dem nähern kann. Dazu brauchen wir das Konzept von alphazyklischen Teilräumen. Ein Vektorraum heißt alphazyklisch genau dann, wenn es möglich ist, ihn zu erzeugen mit Bildern von einem ausgewählten Vektor, den man immer wieder mit Alpha abbildet. Das heißt, ich fange an mit einem kleinen Vektor U, den nehme ich, dann kommt U hoch Alpha, dann kommt U hoch Alpha Quadrat und so weiter. Und wenn es möglich ist, mit all diesen Bildern den ganzen Raum zu erzeugen, dann heißt der Raum alphazyklisch. Und hinschreiben kann man das, indem man dann mit diesem kleinen Vektor anfängt. Ich nenne ihn wieder klein U. Dann macht man Erzeugnisklammern und man schreibt unten aber jetzt nicht den Körper dran, sondern Alpha, um deutlich zu machen, dass man das Alpha-Erzeugnis meint. Auf alphazyklischen Teilräumen stimmen das charakteristische Polynom und das Minimalpolynom überein. Und nicht nur das, man kann sogar an einer geschickt gebauten Abbildungsmatrix die Koeffizienten für dieses Polynom ablesen. Das haben wir uns in Lemma 10.22 klar gemacht, heute in der Vorlesung. Und das sieht am Anfang alles ein bisschen gruselig aus, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie man diese Koeffizienten sieht, dann ist es ein wirklich guter Trick, um diese Polynome schnell zu sehen und sie nicht immer zu Fuß ausrechnen zu müssen. Da haben wir ein kleines Beispiel zugemacht und dann kam ein sogenanntes Déjà-vu zum Schluss des Kapitels, nämlich Satz 10.24. Wenn man nämlich Alpha in das charakteristische Polynom einsetzt, dann kommt die Nullabbildung raus. Das wussten wir noch nicht. Als Konsequenz daraus kann man das charakteristische Polynom schreiben als Minimalpolynom mal irgendein Polynom aus Kx. Oder in anderen Worten, das Minimalpolynom teilt das charakteristische Polynom. Das bedeutet auch, dass jede Nullstelle davon, egal welche Art Nullstelle, auch eine Nullstelle vom charakteristischen Polynom ist. Und das haben wir dann ausgenutzt, um zu zeigen, dass man Eigenwerte daran erkennen kann, dass sie Körperelemente sind, die gleichzeitig Nullstellen vom Minimalpolynom sind. So, und jetzt haben wir plötzlich Informationen, die uns erlauben, das Minimalpolynom auszurechnen oder zumindest stark einzuschränken, wie es aussieht, ohne dass wir zu Fuß losrechnen müssen, so wie wir das nach der Definition gemacht haben. Wenn ich nämlich jetzt mein charakteristisches Polynom ausgerechnet habe, dann gucke ich einfach, was für Nullstellen hat das. Jede dieser Nullstellen muss im Minimalpolynom auch als Nullstelle vorkommen. Das heißt, dann sehe ich schon mal so gewisse Linearfaktoren vielleicht, die da vorkommen müssen. Vielleicht nicht mit der gleichen Vielfachheit, die könnte kleiner sein. Und gleichzeitig muss das Minimalpolynom das charakteristische Polynom teilen. Das heißt, da können jetzt keine Faktoren drinstecken, die im charakteristischen Polynom nicht sind. Sagen wir zum Beispiel, P-Alpha ist sowas wie x minus 1 Quadrat mal x plus 1 Quadrat. Dann weiß ich jetzt, dass im Minimalpolynom diese beiden Faktoren x minus 1 und x plus 1 vorkommen müssen. Andere Linearfaktoren können nicht vorkommen. Und das Einzige, was ich nicht weiß, sind die Vielfachheiten. Die könnten jetzt nämlich jeweils 1 oder 2 sein und das gibt verschiedene Möglichkeiten. Da muss man dann noch ein bisschen weiter überlegen. Aber es ist eine krasse Einschränkung. Man muss viel weniger zu Fuß rechnen, man hat sofort eine Einschränkung auf Möglichkeiten, was es sein kann. Das werde ich noch sehr doll feiern, wenn es ernst wird. Zwischendurch brauchen wir aber einiges an technischem Werkzeug. Das kommt in Kapitel 11. Da passiert einiges, was sehr technisch ist. Wir werden uns immer wieder Spezialfälle angucken und so ganz bestimmte Konstellationen von Minimalpolynomen und von so gewissen Teilräumen und wie die in V liegen und was Alpha da macht, damit wir dann am Ende darauf kommen, dass es so eine Art kanonische Zerlegung gibt von unserem Vektorraum in Teilräume, die irgendwas mit Alpha zu tun haben und so, dass dann eine schöne Abbildungsmatrix entsteht. Das führt zu den sogenannten Normalformen. Mehr dazu möchte ich jetzt nicht sagen, denn ich habe in der Vorlesung heute schon ein bisschen was dazu gesagt und Kapitel 11 läuft ja jetzt schon. Das heißt, Da kann ich dann in der Vorlesung immer mal wieder kommentieren, was da wichtig ist. Jetzt ging es mir darum, Kapitel 10 kurz zusammenzufassen. Und hier ist vielleicht noch so eine kleine Brücke zwischen den Resultaten 10.8, 10.10 und 10.24. In 10.8 geht es um das charakteristische Polynom und um erste Aussagen, also sowas wie, was der Grad ist, dass es normiert ist, dass man Eigenwerte finden kann, indem man nach Nullstellen vom charakteristischen Polynom sucht. Sowas Ähnliches machen wir in Satz 10.24 für das Minimalpolynom. Da sehen wir, auch das hat was mit Eigenwerten zu tun. Gleichzeitig sehen wir die Beziehungen zwischen dem Minimalpolynom und dem charakteristischen Polynom. Dafür ist Satz 10.24 wirklich wichtig. Und 10.10 gehört in diesem Kontext nur insofern, als wir da den Spezialfall des Eigenwerts 0 angucken. Den braucht man im Prinzip nicht so explizit. Man könnte das auch alles immer nebenbei machen und argumentieren. Aber ich habe festgestellt, dass der Spezialfall oft genug vorkommt und dass man gewisse Argumente oft genug macht, dass es sich lohnt, es irgendwo stehen zu haben, damit man da was zitieren kann und nicht jedes Mal wieder losargumentieren muss von wegen, ja, jetzt ist hier 0 ein Eigenwert, also ist der Kern nicht 0, also ist die Abbildung injektiv, also bla bla bla, nicht injektiv, also bla bla bla. Da ist also dann so ein Resultat, wo das drinsteht, irgendwie sinnvoll. Sehr wichtig ist der Zusammenhang zwischen Kernen von Abbildungen und Eigenräumen. Also nochmal, wenn Sie einen Eigenwert Lambda haben und Sie wollen die Dimension ausrechnen vom Eigenraum. Manchmal brauchen Sie ja wirklich nur die. Dann gucken Sie sich den Kern an von Alpha minus Lambda mal Identität. Und auch den müssen Sie sich gar nicht explizit angucken. Sie können sich einfach für diese Abbildung Alpha minus Lambda mal Identität eine Abbildungsmatrix basteln, davon den Rang bestimmen. Mit der Dimensionsformel kriegen Sie dann raus, welche Dimension der Kern hat. Und das ist dann die Dimension von dem Eigenraum, mit dem wir angefangen haben. Ich kann gar nicht überbetonen, wie wichtig dieser Trick ist. Okay, wenn Sie Fragen haben zu Kapitel 10, wenn Sie irgendwo noch mehr Zusammenhang haben wollen, wenn Sie irgendwo noch mal ein größeres Beispiel sehen wollen, das die Konzepte mehr verknüpft, dann sagen Sie mir sehr gerne Bescheid. Denn erst gibt es viele solche Aufgaben, zweitens macht es mir Spaß, mir noch mehr auszudenken und drittens habe ich mich inzwischen daran gewöhnt, diese ganzen riesigen Rechnungen zu machen und dabei die ganze Zeit was zu erzählen und vielleicht auch ein Foto von meinen Notizen zu machen. Wenn Sie das hilfreich finden, total gerne, mache ich. Hinweis für die Klausur, alles, was Ihnen dabei hilft, schnell zu rechnen und schnell zu argumentieren, ist wertvoll. Deswegen habe ich hier jetzt gewisse Argumente nochmal wiederholt. Deswegen habe ich auch in der Vorlesung gewisse Argumente mehrfach wiederholt oder habe nochmal deutlich gesagt, was da der Witz ist. Und auch manche der Übungsaufgaben, die wir auf den letzten Blättern so hatten, sollten ganz gezielt in diese Richtung gehen. Kleine Argumente üben, Dinge schnell sehen, schnell argumentieren, schnell eine Idee haben, wie verknüpfe ich diese 2-3 Standardresultate oder diese 2-3 Standardargumente, damit ich ganz schnell von A nach B komme und nicht eine langwierige, nervige Rechnung machen muss, bei der ich mich vielleicht auch unterwegs noch verrechne. Wenn es ums Rechnen geht, dann würde ich sagen, die größte Sicherheit brauchen Sie beim Ausrechnen von Determinanten, kommt immer wieder vor, beim Lösen von Gleichungssystemen, kommt immer wieder vor und Sie brauchen einen Blick dafür, wenn Sie einen Teilraum haben, der irgendwie gegeben ist, dessen Dimension Sie kennen oder so, dann in der Lage zu sein, dafür eine Basis hinzuschreiben. Korrekt. Ich würde sagen, dass das so ein paar Schlüsselfähigkeiten sind, Schlüsselwerkzeuge. Da möchte ich Sie ermutigen, falls Sie da irgendwo noch Schwächen spüren oder Unsicherheiten, dass Sie da nochmal rangehen, das nochmal ein bisschen trainieren. Und noch ein Tipp für den Spickzettel. Wenn Sie sich an irgendwelchen Stellen gerne verrechnen, dann machen Sie sich so Marker nach dem Motto, hier unbedingt eine Testrechnung machen, da unbedingt nochmal nachprüfen, das unbedingt langsam machen in kleinen Schritten. Ich habe sowas innerlich, so eine gewisse Checkliste, da weiß ich genau, da lohnt sich jede kleine Nachrechnung, weil es so ärgerlich ist, wenn ich da einen kleinen Fehler habe, einen Vorzeichenfehler, irgendwas. Sowas brauchen Sie, so kleine Boxen mit so Warnhinweisen an entsprechenden Stellen auf Ihrem Spickzettel. Und was ich auch empfehlen würde, ist so eine kleine Box, in der sowas steht wie ordentliche Behauptung hinschreiben. Drauf achten, ob da was zu zeigen ist oder ob da eine offene Frage steht. egal wie oft wir es sagen, es gibt immer Leute, die das nicht mitkriegen. Und ja, wie soll ich das formulieren? Es gibt so ein Standardmissverständnis, das auch immer noch ab und zu passiert, und da möchte ich Sie nur für sensibilisieren. Es ist ein Unterschied, ob irgendwo steht, zeigen Sie das, und dann stehen da zum Beispiel zwei Aussagen, A und B, dann soll man diese beiden Aussagen beweisen mit den Voraussetzungen, die man hat. Oder ob da steht, zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen gleichwertig sind. Und dann kommen zum Beispiel A und B. Denn das heißt ja dann nicht, dass man zeigen soll, dass A und B stimmen, sondern es heißt, man soll zeigen, wenn A stimmt, dann stimmt auch B und umgekehrt. Und da ist irgendwo noch so ein Knick in der Logik bei einigen, dass sie nicht gut unterscheiden können, wann was gemeint ist. Falls in der Klausur sowas vorkommt, also irgendeine Aufgabenstellung, bei der sie sich nicht ganz sicher sind, ist jetzt das oder das gemeint, dann lieber einmal mehr fragen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir sagen, lesen Sie, es steht da. Oder dass wir irgendwie denken, das ist zu viel Hilfe. Aber es kann auch sein, dass, wenn es wirklich missverständlich formuliert ist, dass wir nochmal helfen können, indem wir es nochmal für Sie anders sagen. Also keine Angst, lieber einmal mehr nachfragen. Das war's. Ich glaube, das waren meine Hinweise. Das ist jetzt gerade knackig, was wir in der Vorlesung machen. Wir sind jetzt an einem der schwierigsten Punkte. Es kommt sehr viel Theorie zusammen. Wir müssen sehr viel gleichzeitig immer im Kopf haben. Und es ist technisch und es ist anstrengend, auch für mich. Der Lohn am Ende, wenn wir diese Normalformen haben, der ist aber echt groß. Wenn man die einmal hat und verstanden hat, wie die funktionieren, dann macht es wirklich Spaß. Ich freue mich jedes Mal wieder. Ich hoffe, dass es Ihnen auch so gehen wird. Bis dann!